Wofür wir danken und wofür wir bitten, zeigt, was uns wichtig ist. Was in unserem Herzen ist. Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Wir danken und beten für Dinge, die uns wichtig sind. Und heute werden wir sehen, wofür Paulus dankbar ist und wofür Paulus bittet. Und ich behaupte, dass es einen massiven Unterschied gibt zwischen der Dankweise Paulus, der Anliegen Paulus und unseren Dingen, für die wir danken, für die wir beten. Und Leute, eines steht fest. Die Gebete, die in Gottes Wort niedergeschrieben sind, sind Gebete, an denen Gott wohlgefallen hat. Sie stimmen mit dem Willen Gottes zu 100% überein. Und Leute, bevor wir richtig beten, müssen wir zuerst zuhören. Wir müssen zuerst zuhören, wie man betet. Erst nachdem die Jünger Jesus beim Beten gehört haben, haben sie gesagt, Herr, lehre uns beten. Die Jünger haben ihn nicht darum gebeten, Herr, lehre uns heilen, lehre uns lehren, lehre uns die Dämonen auszutreiben, lehre uns die Stürme zu stillen. Sie haben gesagt, lehre uns beten. Diese Predigtserie soll uns dazu bewegen, nicht nur mehr zu beten, sondern anders zu beten, gottzentriert zu beten. Sind unsere Gebete nicht oft genau das Gegenteil, nämlich menschenzentriert? Und ich habe mal so ein paar Anliegen gesammelt, die uns allen schon über den Weg gelaufen sind. Ich habe nächste Woche eine OP. Könnt ihr bitte dafür beten? Nächste Woche habe ich eine schwere Klausur, Klassenarbeit, Test. Bitte betet doch dafür. Ich bin immer noch auf Arbeitssuche. Könnt ihr bitte für mich beten? Und ein sehr beliebtes Anliegen unserer Jugend. Leute, ich bin immer noch Single. Könnt ihr bitte für einen Partner beten? Aber nicht nur für irgendeinen, sondern den perfekten Partner. Ich habe starke Rückenschmerzen. Könnt ihr beten? Leute, versteht mich nicht falsch. Wir dürfen dafür beten. Jetzt passt auf. Wenn es über diese Anliegen nicht hinausgeht, läuft einiges falsch. Ich behaupte, es ist eine Krankheit der heutigen Christenheit. Ja, eine Krankheit von mir, ich zentriert zu beten. Ich behaupte, es ist eine Krankheit von uns, von dir, ich zentriert zu beten. Leute, und wir müssen hören, Gott ist kein Wunschautomat. Jetzt bitte ich dich, schau auf die Sachen, die du aufgeschrieben hast und sag mir, ob du auch unter ich-zentrierten Gebeten leidest. Und ich habe auch probiert, diese zwei Fragen zu beantworten. Und ich habe probiert, die Dinge, für die ich dankbar bin, oder die Situationen, in denen ich dankbar bin, den zweiten Teil auch, ich habe probiert, das alles herunterzubrechen auf das niedrigste Level. Und ich bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Wofür danke ich oft? Ich ströme von Dank über, wenn ich gerade Dinge genieße. Ja, ihr merkt schon, wenn ich gute Dinge bekomme, oh Gott, danke! Und wofür bete ich oft? Für Situationen, wo es darum geht, Menschen zu beeindrucken. Sei es Arbeiten, sei es Prüfungen, sei es darum, wie ich mich in dem Gespräch gebe. Oh, da bin ich bereit zu bitten, ey! Und wie sieht es mit dir aus und deinen Anliegen? Leute, wir brauchen eine persönliche Reformation. Das ist der Untertitel dieser Predigtserie. Persönliche Reformation, warum persönlich? Weil es bei dir anfängt. Bei dir persönlich. Leute, und wir müssen dieses Problem ansehen. Und du musst dieses Problem als dein Problem erkennen. Dieses Problem wird niemand anderes für dich lösen. Das muss dir bewusst sein. Es ist nicht wie in manchen Arbeiten der Gemeinde, wo man denkt, ah, die anderen machen schon. Es ist dein Problem. Und du musst es beheben. Und das ist keine Option, Leute. Wir müssen uns von der Ich-Zentriertheit abwenden. Und das ist ein Kampf, Leute. Und lasst uns schauen, wie Paulus betet. Lasst uns lernen, wie Gott will, dass wir beten. Wir hätten viele Gebete analysieren können, die Gebete Jesu, die Gebete von Daniel, aber wir haben uns für die Gebete von Paulus entschieden. von dem größten Missionar, den die Welt je gesehen hat. Seine Gebete sind sehr anders als unsere Gebete. Paulus betet nicht für materielle Dinge. Er betet nicht für Dinge, die man konsumieren kann, auch nicht für Dinge, die man sehen kann. Seine Gebete gehen weit, viel tiefer. Seine Gebete gehen über das Sichtbare hinaus. Leute, lass uns Gottes Wort hören, den einzigen Teil der Jugendstunde, der makellos und fehlerlos ist. Lasst uns aufstehen und Gottes Wort lesen. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, ab Vers 3. Ich lese. Immer, wenn wir für euch beten, müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker. Und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Deshalb stellen wir euch auch voll Freude und Stolz den anderen Gemeinden Gottes als Vorbild hin und rühmen eure Standhaftigkeit und euren Glauben in allen Verfolgungen und Nöten, denen ihr ausgesetzt seid. Eure Bedrängnisse sind ein klarer Hinweis darauf, dass Gott ein gerechtes Gericht halten wird. Sie zeigen, dass er euch für würdig erachtet, an seinem Reich teilzuhaben, für das ihr das alles ertragt. Denn so wahr Gott gerecht ist, er wird jedem das geben, was er verdient hat. Über die, die euch jetzt Leiden bereiten, wird er Leiden verhängen. Euch hingegen, die ihr jetzt zu leiden habt, wird er zusammen mit uns von aller Not befreien. Das wird geschehen, wenn Jesus der Herr mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her in loderndem Feuer erscheint. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Ja, so wird es an jenem Tag sein, wenn er kommt, um für seine Heiligen, an denen, die zu seinem heiligen Volk gehören, geehrt zu werden, um bewundert zu werden für sein Wirken an allen, die zum Glauben gekommen sind. Auch ihr gehört dazu, denn ihr habt das, was wir euch bezeugt haben, im Glauben angenommen. Und jetzt kommt der Fokus dieser Predigt, auf das, was wir uns konzentrieren. Weil wir das alles vor Augen haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten unseren Gott, der euch zum Glauben gerufen hat, dass er euch hilft, ein Leben zu führen, das dieses Rufes würdig ist. Und dass er in seiner Macht alles Gute, das ihr vorhabt, zustande kommen lässt und alles, was ihr auf der Grundlage des Glaubens tut, zur Vollendung bringt. Dann wird der Name unseres Herrn Jesus für all das geehrt werden, was durch ihn in eurem Leben geschehen ist. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auf die Weise auch ihr geehrt werden. Das alles verdanken wir der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr könnt euch setzen. Die letzten zwei Verse haben uns gezeigt, wofür Paulus betet. Und ich rufe euch nochmals in Erinnerung, nichts Materielles, nichts Konsumierbares. Er betet auch nicht zu seinem eigenen Vorteil. Paulus hat verstanden, was Gebet ist. Was Gebet wirklich bedeutet. Wahres Gebet stellt die Ziele Gottes in den Mittelpunkt und nimmt sich selbst aus dem Mittelpunkt. Wahres Gebet sehnt sich nach den Dingen, wonach Gott sich sehnt. Hasst die Dinge, die Gott hasst. Leute, je tiefer das Gebet wird, desto weniger beten wir um Materielles. Das muss uns bewusst sein. Je näher wir bei Gott sind, desto mehr wird man Gott im Zentrum seines Gebets haben und beten: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gebet bedeutet, mit Gott verbunden zu sein. Tiefes Gebet beschäftigt sich mit den Dingen, die Gott will. Und woher kennen wir seinen Willen? Durch das heilige Wort Gottes, das er uns gegeben hat. Lasst uns, bevor wir beten, zuhören. Lasst uns zuerst zuhören, wie Gott will, dass wir beten. Lasst uns zuerst Gottes Wort studieren und dann beten. Leute, und um uns allen eine Hilfe zu geben, haben wir Armbänder und Schlüsselanhänger besorgt mit der Aufschrift Prayer Changes Things. Und das soll uns einfach eine Hilfe sein, alle Zeit zu beten. Wir werden heute drei Punkte behandeln. Erstens, warum Paulus betet. Zweitens, was Paulus betet. Drittens, wofür Paulus betet. Die einfachen Punkte, warum, was, wofür. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt, warum Paulus betet. Vers 11 beginnt mit dem wichtigen Wort deshalb. Und dieses Wort bezieht sich auf alles, was vorher passiert ist. Deswegen haben wir auch ab Vers 3 gelesen. Es gibt 5 Gründe, warum Paulus dieses deshalb schreibt. Erstens, wahre Bekehrte sind in Thessaloniki. Es gibt wahre Bekehrungen. Der zweite Grund, es gibt wachsenden Glauben bei den Thessalonichern. Dritter Grund, es gibt wachsende Liebe bei den Thessalonichern. Vierter Grund, sie haben eine standhafte Hoffnung in aller Bedrängnis. Der fünfte Grund, sie sind auf das Himmelreich ausgerichtet. Und wer den Brief kennt, weiß, dass die Thessalonicher mit einigen Sachen Probleme hatten. Auch wenn er sie hier in den höchsten Himmeln, in den höchsten Tönen lobt, ja. Wir sind stolz auf euch vor allen anderen Gemeinden. So hatten die Thessalonicher doch ein paar Probleme. Ihr Lehre hat sich breit gemacht und sie haben einen gefälschten Brief bekommen, der im Namen von Paulus geschrieben wurde, der aber nicht von Paulus war. Und dieser Brief hat für Verwirrung gesorgt. Und wir sehen, dass einige die Ankunft, also die zweite Wiederkunft von Jesus Christus, jederzeit auf so eine Weise erwartet haben, dass sie alles verkauft haben, was sie hatten und auch nicht mehr arbeiten gegangen sind. Was ein Leben. Sie haben gesagt, Jesus kommt jede Sekunde, ich muss nicht mehr arbeiten, preis den Herrn. Aber Jesus ist nicht wiedergekommen. Und genau diese Menschen wurden zur Last für die Gemeinde. Trotzdem beginnt Paulus mit diesen Worten, deshalb beten wir für euch. Und das, Leute, muss uns für Augen sein. Schwierigkeiten und Probleme dürfen uns nicht davon abhalten, Gottes Wirken zu sehen. Und Leute, das war für mich eine ganz große Ermutigung. Als Leiter, ich sag euch, wie das ist, ihr seht vor allem die Dinge, die schlecht laufen, die nicht gut laufen, die Dinge, die euch Bauchschmerzen bereiten, Kopfschmerzen bereiten. Das sind die Dinge, die euch vor Augen sind. Und das zu hören, hat mir die Augen geöffnet für das, was Gott hier tut. Und ich durfte den Herrn preisen für viele von euch, die einen sichtbaren, wachsenden Glauben haben und die in der Liebe wachsen. Und das war mir eine große Ermutigung. Und auf das alles schaut Paulus zuerst. Er schaut nicht zuerst auf die Probleme, auf die Schwierigkeiten und fängt sofort an, ihn auf den Deckel zu hauen. Nein, er hat die Gnadenerweise Gottes vor Augen. Jeder von uns kennt es, Probleme zu haben. Suche in diesen Situationen die Gnadenerweise Gottes. Und du wirst sehen, wie Luther gesagt hat, da wo ein Tröpflein Unglück ist, da ist ein ganzes Meer von Wohltaten Gottes. Seine Reaktion auf all diese guten Dinge in der Gemeinde ist, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch. Und in diesem kleinen einleitenden Satz gibt es wichtige Aspekte, die wir berücksichtigen müssen. Der erste Aspekt, den ihr wahrscheinlich alle übersehen habt, ist die einfache Tatsache, dass Paulus betet. Die 5 genannten Gründe, wofür er dankbar ist, lassen ihn ins Gebet gehen. Irgendwie seltsam, oder? Ich meine, stellt euch diese Gemeinde vor. So eine gute Gemeinde, eine Gemeinde, vor der man einfach nur in Lobpreis ausbricht, ja, und man erzählt den anderen Gemeinden, ey, habt ihr von den Thessalonikern gehört? Die gehen ab. Trotzdem sagt er, wir beten alle Zeit für euch. Und auch wenn Paulus dankbar ist für ihre Entwicklung und für das, was der Herr tut, geht er weiter. Leute, und wir sehen hier einen liebevollen Leiter, der die Gemeinde noch mehr verherrlicht sehen will, den Namen des Herrn noch mehr verherrlicht sehen will in ihrer Mitte. Die Tatsache, dass Paulus betet, zeigt uns auch, dass er um Dinge betet, die er selbst nicht erfüllen kann und die Thessaloniker auch nicht erfüllen kann und die nur Gott selbst erfüllen kann. Deswegen wendet er sich an Gott. Und wir sehen, Leute, dass er alle Zeit gebetet hat. Alle Zeit. Ich meine, was heißt das konkret? Wirklich alle Zeit? Leute, und hier war das sehr hilfreich, was John MacArthur erzählt hat in seiner Predigt über diesen Text. Und zwar, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass es wichtig ist, eine feste Gebetszeit zu haben. Ihr erinnert euch. Ja. Aber wenn dein Gebetsleben einen Anfang und ein Ende hat an deinem Tag, dann läuft etwas falsch. Gebet ist keine abgeschlossene Handlung. Gebet ist eine Haltung. Und das sehen wir immer und immer wieder in Paulus seinem Leben. Jedes Mal, wenn er sagt, wir beten für euch, fügt er dieses Wort zu. Alle Zeit. Und dieses Wort muss uns alle Zeit vor Augen sein, denn es ist irgendwie alle Zeit da. Römer 1, Vers 10, 1. Korinther 1, Vers 4, Epheser 1, 15, Philipper 1, 4, Kolosser 1, 3, überall, außer bei den Galatern. Paulus praktiziert das, was er den Thessalonichern im ersten Brief geschrieben hat. Betet ohne Unterlass. Paulus hatte eine besondere Art der Beziehung zu Gott. Ein Level von besonderer Gemeinschaft. Eine solche Verbundenheit, dass man sagen könnte, er war alle Zeit im Gebet. Leute, und ihr wisst es, wenn euch Dinge gerade beschäftigen, nehmen wir Serie. Ihr seid gerade inmitten einer Serie und ihr geht auf die Arbeit oder ihr geht in die Schule und ihr wisst, ey, die Serie wartet auf mich, heute kommt eine neue Folge und ihr denkt daran, ihr denkt daran, ihr denkt daran. Und stellt euch mal vor, wir hätten einen Zustand, der uns auf so eine Weise mit Gott verbindet, dass ich auf der Arbeit, ich denke an euch, an die Jugend und ich bete. Herr, mach sie würdig, erfülle sie, vollende das Werk des Glaubens in Kraft, damit dein Name verherrlicht wird. Das bedeutet es, alle Zeit zu beten. Trotzdem möchte ich auch noch mal in Erinnerung rufen, dass es jetzt keine Entschuldigung ist zu sagen, okay, ich brauche keine feste Gebetszeit mehr. Nein. Sondern wir brauchen beides, Leute. Der nächste Aspekt, der uns auffällt, ist, dass Paulus nicht für seine Träume betet, nicht für seine Verherrlichung betet, sondern dass er für die Thessalonicher betet. Er betet für sie, weil er sie liebt, weil er mit ihnen verbunden ist. Und warum? Eigentlich stehen auch nicht mal die Thessalonicher im Zentrum seines Gebets. Und das nehme ich vorweg. In Vers 12 heißt es, warum er betet. Damit der Name unseres Herrn verherrlicht werde in euch und ihr in ihm. Leute, und das ist das Zentrum von jedem Gebet in der Bibel. Die Verherrlichung Gottes. Und Leute, lasst uns daran denken, was wir aufgeschrieben haben und wofür wir beten. Ist es nicht so oft, dass wir für die eigene Verherrlichung beten? O Herr, lass mich gut ankommen. O Herr, lass mich eine richtig gute Note schreiben. O Herr, schenk mir Heilung, damit ich wieder fit bin, damit ich das machen kann, was ich will. Leute, wofür beten wir? Wofür betest du? Und lass doch mal dein Gebetsleben jetzt Revue passieren und deine Anliegen, die sich wiederholen, denn das zeigt, was dir wichtig ist. Wir sehen, Paulus hatte die Gnadenerweise Gottes vor Augen, weil er weiß, dass Gott handelt weil er weiß, dass nur Gott derjenige ist, der tun kann, worum er bittet. Das, was er sich für die Thessalonicher wünscht, kann nur Gott selbst tun. Leute, und ganz ehrlich, wenn wir für Dinge beten, beziehungsweise wenn wir nur für Dinge beten, die wir selbst tun können, dann sind unsere Anliegen zu klein. Ich hoffe, wir sehen, dass wir eine Reformation brauchen. Eine Reformation, eine Erneuerung unseres Gebetslebens. Wir haben gesehen, warum Paulus betet, beziehungsweise, genau. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was Paulus betet. Leute, und das war jetzt für mich ein ganz, ganz wertvoller Teil, weil er einfach so andere Anliegen hat als wir. Wir sehen in seinem Gebet drei Anliegen, die sich sehr unterscheiden von uns. Anliegen, die nicht materiell sind, Anliegen, die auf nichts Irdisches bedacht sind. Paulus betet, dass unser Gott sie würdig mache ihrer Berufung, dass er alles Wohlgefallen an der Güte in ihnen vollende und dass er das Werk des Glaubens in Kraft vollendet. Kurz zusammengefasst, jedes Anliegen in einem Wort. Erstens Würdigmachung, zweitens Erfüllung, drittens Vollendung. Erstens Würdigmachung, zweitens Erfüllung, drittens Vollendung. Wir beginnen mit dem ersten Anliegen. Paulus betet, dass Gott sie würdig macht ihrer Berufung. Und das scheint zunächst ein seltsames Anliegen zu sein. Lass es uns gemeinsam untersuchen. Zunächst lobt Paulus die Thessalonicher bis aufs Äußerste. Und er sagt sogar, Gott hat euch als würdig erachtet. Warum betet er jetzt, Gott mach sie würdig? Ich lese aus Römer 1, Vers 32 und da heißt es, ein Sünder ist des Todes würdig. Mit anderen Worten, wir müssen zuerst mal einen Schritt zurückgehen. Jeder Mensch ist unwürdig. Ihr alle wisst das. Jeder Mensch ist ein Sünder, also ist jeder Mensch unwürdig. Niemand ist würdig der Berufung. Dementsprechend kann auch niemand würdig der Berufung leben. Und wir haben gesehen, dass die Thessalonicher bereits als würdig erachtet wurden. Mit anderen Worten, Gott war derjenige, der sie würdig gemacht hat. Gott ist derjenige, der das, was unwürdig ist, nimmt und es würdig macht. Und nur er allein. Warum betet Paulus also darum, dass Gott sie würdig macht ihrer Berufung, obwohl Gott sie schon würdig gemacht hat? Paulus erinnert die Thessalonicher daran, dass Gott sie berufen hat und nun betet er darum, dass sie dieser Berufung auch würdig leben. Ja, Gott hat euch würdig gemacht, Thessalonicher. Und jetzt bete ich Gott, dass sie auch würdig ihrer Berufung leben. Paulus sagt zu den Thessalonichern, ihr seid bereits würdig gemacht worden und jetzt lebt auch würdig. Leute, von welcher Berufung ist hier die Rede? Es ist eine andere Berufung, die wir in den Evangelien zum Beispiel finden oder öfter in den Evangelien finden. Es ist eine Berufung, die wir als wirksame Berufung verstehen. Eine wirksame oder eine effektive Berufung. Damit ist gemeint, dass es keine potenzielle Berufung ist, wie zum Beispiel viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Nein, in den Gemeindebriefen bezieht sich das Wort berufen und Berufene immer auf gerettete, wiedergeborene Christen. Mit anderen Worten, Paulus hält den Thessalonichern vor Augen, dass Gott sie bereits gerettet hat für alle Ewigkeit und nun betet er darum, dass sie auch gemäß ihrer Berufung leben. Und Leute, das ist eine Bitte, mit der sich Paulus sehr häufig an Gott und an die Gläubigen wendet. Leute, ich glaube, die wenigsten von euch haben dieses Gebet schon einmal gebetet. Und mit Erschrecken habe ich festgestellt, dass dieses Gebet und diese Bitte so oft im Neuen Testament vorkommt. Und auch hier, Leute, wir müssen schauen, wie Gott will, wie wir beten sollen. Ich lese euch immer ein paar Stellen vor. Epheser 4, 1. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Philipper 1, 27. Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi. Kolosser 1, 10. Wir beten, dass ihr des Herrn würdig, ihm ganz zu gefallen lebt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wachs in der Erkenntnis Gottes. 1. Thessalonicher 2, 12. Wir haben euch ermahnt und getröstet und beschworen, euer Leben zu führen würdig vor Gott, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Also wir sehen, dieses Anliegen brennt Paulus auf der Seele. Aber warum sehen wir diese Bitte so selten in uns, in unserem Gebetsleben? Warum betet Paulus so oft für diese Dinge? Und ich habe schon gesagt, denn damit der Name unseres Herrn verherrlicht wird. Wenn die Gläubigen also nicht würdig ihrer Berufung leben, hat das fatale Folgen. Und genau dieses Anliegen hat Paulus so sehr beschäftigt. In Römer 2, 24 heißt es, denn über die Pharisäer ist das geschrieben, denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert, wie geschrieben steht. Leute, sehen wir, was hier auf dem Spiel ist. Unwürdig der Berufung zu leben, bedeutet, dazu beizutragen, dass der Name unseres Gottes, der uns gerettet hat, der uns alles gegeben hat, dass dieser Name verlästert wird. Wie lebst du in deiner Schule? Wie lebst du in deiner Ausbildung? Wie lebst du im Studium? Wie lebst du auf deinem Arbeitsplatz? Ich glaube, es ist ein gutes Gebet, das wir übernehmen müssen, dass wir alle würdig des Evangeliums wandeln. Was bedeutet es, würdig zu leben? Ich gebe euch eine kurze Zusammenfassung der Bibel. Würdig zu leben bedeutet in Demut, Reinheit, Zufriedenheit, im Glauben, in Gerechtigkeit, in Einheit, Großzügigkeit, in Kraft, Geduld, Liebe, Freude, Dankbarkeit, in Erkenntnis, Weisheit und voller Frucht zu leben. Kurz gefasst, wer in Christus ist, läuft in den Spuren Christi. Wer in Christus ist, wandelt auf dem Weg, den er gewandelt ist. Und Leute, wer von uns kann das? Wer von uns kann würdig leben? Und das ist die Anwendung dieser Predigt. Durchweg durch jeden Punkt. Der Grund, warum Paulus betet, ist der Grund, weil die Thessalonicher es nicht erfüllen können. Er betet, Gott, mach du sie würdig ihrer Berufung. Und wenn du das jetzt denkst und gerade in deinen Gedanken abgehakt hast, ja, ich bin demütig, ich bin rein, ich bin zufrieden, ich bin im, ja. Leute, du setzt viel zu sehr auf dich. Wir müssen hier Buße tun und wir müssen anfangen zu glauben. Und wir müssen anfangen zu beten, dass Gott derjenige ist, der das in uns bewegt und dass wir das nicht aus eigener Kraft tun. Und das ist die Anwendung, Leute. Die Anwendung ist nicht, dass ich mir denke, ich muss würdig wandeln. Ja, das müssen wir. Aber Gott muss das tun. Und das ist das richtige Anliegen, wofür wir beten sollen. Mach uns würdig der Berufung. Oh Gott, mach uns würdig der Berufung. Das zweite Anliegen, wofür Paulus betet, ist, dass Gott alles Wohlgefallen an der Güte vollendet. Das ist ein seltsames Anliegen. Also, da müssen wir drüber sprechen. Ich denke, die wenigsten haben eine Vorstellung davon, was das bedeutet. Mit anderen Worten könnte man diesen Satz auch so übersetzen. Wir beten, dass Gott eure guten Absichten erfüllt. Paulus betet darum, dass Gott alles erfüllt, wonach sie sich sehnen, solange es gut ist. Genau das ist das Anliegen. Und auf den ersten Eindruck könnte man denken, ah, das ist aber gefährlich. Und das liegt daran, Leute, dass das Wort gut in unserer Gesellschaft sehr missverstanden wird. Und ihr wisst das, Leute, was ist gut aus Sicht der Bibel? Jesus hat gesagt, nur einer ist gut, Gott. Mit anderen Worten, gut bedeutet Perfektion, vollkommen, makellos, tadellos. Und wann hat ein Mensch schon gute und vollkommene und perfekte Absichten? Mit anderen Worten könnte man sagen, ja, Paulus betet zwar dafür, aber Gott wird das nicht erfüllen, weil niemand perfekte Absichten und gute Absichten aus Sicht der Bibel hat. Hier ist die Rede von Menschen, die eine Erneuerung erfahren haben. Menschen, die wiedergeboren wurden durch den Geist Gottes. Und ihr wisst es, jeder, der das erfahren hat, wir haben einen anderen Willen bekommen. Wir sehnen uns nach anderen Dingen. Wir sehnen uns nach dem Willen Gottes. Und da, wo wiedergeborene Menschen sich nach Gott sehnen und ihn am meisten lieben, da können wir dafür beten, erfülle alles Gute, wonach sie sich sehen. Weil sie den Willen Gottes in sich tragen. Und genau das tut Paulus. Im Grunde genommen betet Paulus für ihre Erfüllung. Erfülle alles Wohlgefallen der Güte. Und wir sehen an anderen Stellen, dass Gott genau das tut mit seinen Kindern. Er gibt ihnen die Bitten ihres Herzens. Psalm 37, Vers 4, da heißt es, ergötze dich am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Warum kann der Psalmist das so sagen? Weil das, was sein Herz begehrt, ist das, was auch Gott begehrt. Psalm 21, 2 bis 3, Herr, über deine Kraft freut sich der König und wie sehr jauchzt er über deine Hilfe. Den Wunsch seines Herzens hast du ihm gewährt. Und das Verlangen seiner Lippe nicht verweigert. Wer Christus in sich trägt, trägt auch die Sehnsucht von Christus in sich. Und das, wonach Jesus sich sehnt, ist auch das, wonach du dich sehnst. Und wer sich am Herrn erfreut, der hat gute Absichten in seinem Gebetsleben. Ich erinnere euch an die Stelle aus Jakobus, wo er schreibt, ihr habt nicht, weil ihr übel bittet. Ihr habt nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren Begierden zu vergeuden. Mit anderen Worten, Jakobus schreibt an Juden, die selbstzentriert gebetet haben. Ja? Und Gott hat es ihnen nicht gegeben. Gott hat es ihnen nicht gegeben. Paulus betet für ein erfülltes Leben. Und das ist doch das richtige Anliegen, wofür wir auch beten sollen. Vergleich das mit deinen Anliegen, die deinen Tag bestimmen. O Gott, erfülle uns mit allem Wohlgefallen deiner Güte. Wir kommen zum dritten Anliegen. Paulus betet, dass Gott das Werk des Glaubens in Kraft vollendet. Paulus hat bereits in Vers 3 gesagt, wir müssen Gott alle Zeit danken, weil euer Glaube über die Maßen wächst. Und Paulus betet hier für Menschen, die bereits rettenden Glauben haben. Leute, und obwohl sie gute Werke hatten, hat Paulus trotzdem für die Vollendung ihres Werkes im Glauben gebetet. Wir sehen hier einen liebevollen Leiter, der seine Gemeinde auf das nächste Level bringen will und immer weiterführen will. Leute, und das ist für uns auch eine ganz tolle Anwendung. Die Thessalonicher waren eine tolle Gemeinde. Und ich würde behaupten, wir sind auch eine tolle Gemeinde. Aber da, wo wir denken, ah, okay, alles ist so gut, alles ist so friedlich, so kann es bleiben. Leute, das ist eine gefährliche Einstellung. Lasst uns die Verheißung vor Augen haben, die weit vor uns liegt. Lasst uns dem hinterherjagen, mit ganzem Herzen und ganzer Seele und all unserer Kraft, dass wir nicht zufrieden werden, sondern dass wir eine gesunde Unzufriedenheit haben. Ihr wisst, was ich meine. Dass wir weitergehen wollen, dass wir das nächste Level erreichen wollen. Leute, Paulus betet nicht darum, dass sie gute Werke haben, sondern er betet, dass Gott diese Werke vollendet. Und hier müssen wir festhalten, das, was auch Jakobus gesagt hat, Glaube ohne Werke ist tot. Deswegen betet Paulus nicht für Werke, denn er weiß, es sind gerettete Christen und sie werden gute Werke haben und sie haben gute Werke. Und hier muss ich die Warnung aussprechen, wenn gute Werke nicht in deinem Leben sichtbar werden, hast du keinen rettenden Glauben. Dann ist dein Glaube mit Jakobus seinen Worten tot, nicht existent. Glaube zeigt sich immer in guten Werken. Glaube ist niemals die Voraussetzung, Moment, was habe ich gesagt? Gute Werke sind niemals die Voraussetzung für die Errettung. Aber gute Werke sind sehr wohl die Folge der Errettung. Ihr erinnert euch an die Auslegung des Epheserbriefs mit Vody Borkum. Da haben wir das alles sehr gut durchgekaut. Machen wir uns bewusst, Paulus betet nicht darum, dass sie gute Werke haben. Er setzt es voraus, weil sie rettenden Glauben haben. Rettender Glaube arbeitet, Leute. Er arbeitet. Leute, und an dieser Stelle möchte ich euch ein Herzensanliegen von mir teilen. Die Leute in unserer Gemeinde, die von Anfang an dabei waren und die schon seit vielen, vielen Jahren hier dabei sind, ihre Einstellung ist eine andere als von den Leuten, die frisch hier sind oder erst seit ein paar Monaten, seit ein paar Jahren. Und ich möchte euch sagen, worin der Unterschied besteht. Die Anfangszeit unserer Gemeinde, wir waren nur sehr wenige Leute. Und deshalb hat jedes Problem als sein eigenes Problem gesehen. Jeder hat jede Aufgabe als seine Aufgabe gesehen. Und mit Trauer stelle ich fest, diese Leute haben sich nicht geändert. Aber mit Trauer stelle ich fest, dass gerade bei den neueren Leuten eher die Einstellung da ist, die anderen machen schon. Die anderen machen schon. Es ist nicht ein eigenes Problem. Es ist nicht mein Ding. Die anderen machen schon. Und Leute, wir müssen uns daran erinnern, dass wir ein Leib sind. Ein Leib. Leidet ein Glied, leiden alle. Freut sich ein Glied, freuen sich alle. Und ich möchte dich auffordern, seh jedes Problem als dein Problem. Jede Aufgabe als deine Aufgabe. Nimm es persönlich und lass uns hier gemeinsam anpacken. Morgen arbeiten wir weiter in unserem Jugendraum. Das ist eine Option. Und für die, die dazu neigen, nur zu konsumieren, Leute, ich möchte euch ermahnen. Schaut auf euer Leben. Wer keine guten Werke hat, hat toten Glauben. Und an dieser Stelle, Leute, müssen wir uns daran erinnern. Paulus betet für diese Dinge. Er betet dafür, er sagt ihnen nicht, habt mehr gute Werke, sondern er betet dafür. Auch hier sehen wir wieder, Gott ist derjenige, der das tut. Genauso wie den Vers, den ihr alle auswendig gelernt habt, aus Hebräer 12. Gott ist der Anfänger und Vollender eures Glaubens. Das heißt, du schaust vielleicht auf dein Leben und denkst, oh Mann, ey, keine Werke. Dann ist die erste Anwendung nicht, ich muss mehr arbeiten, sondern die erste Anwendung ist, Gott, vollende das Werk des Glaubens. Vollende den Glauben in mir. Ich kann es nicht. Wir brauchen Gott dafür. Wir brauchen Gott, um Gott zu gefallen. Kommen wir nun zu dem Begriff Glauben. Leute, und jedes Mal, wenn ich diesen Begriff höre, ihr habt ja den Begriff gesehen, Glaube in dem Anliegen. Jedes Mal, wenn ich den Begriff höre, denke ich an unsere Sommerfreizeit. Eine herrliche Sommerfreizeit, beziehungsweise eine herrliche Atmosphäre macht sich in mir breit, wenn ich das Wort Glauben höre und dann an unsere Sommerfreizeit denke. Ja? Ich denke an die wunderbaren Zeiten mit euch auf der Veranda von der Villa Limon. An die heißen Tage, an die heißen Nächte ohne Klimaanlage. An das Schwitzen, während man eigentlich gar nichts macht. Und es gibt keinen Ausweg. Ruft euch mal alle Predigten in Erinnerung über die Glaubenshelden, über das Kapitel des Glaubens aus Hebräer 11. Ihr wisst, was das Wort Glaube bedeutet. Ihr wisst, was Glaube bedeutet. Der Glaube setzt nicht auf das Sichtbare. Und Leute, dieser Satz, ich weiß, ihr erinnert euch, ich möchte ihn nochmal sagen. Der Glaube opfert die Gegenwart auf dem Altar der Zukunft. Und gerade das ist unsere Gefahr, dass wir die Zukunft auf dem Altar der Gegenwart opfern. Etwas scheint jetzt in der Gegenwart sehr attraktiv. Okay, das nehme ich mir, auch wenn es mir in der Zukunft Probleme bereiten könnte. Das Werk des Glaubens und die Werke, die daraus fließen, sind auf die Ewigkeit ausgerichtet, Leute. Und dafür betet Paulus, dass Gott das Werk des Glaubens zur Vollendung bringt. Okay? Das Werk des Glaubens, dass die Thessalonicher den weiten Blick haben, dass ihre Werke auf das hinzeigen, was kommt, auf die Ewigkeit, dass sich das in ihren Werken äußert. Dafür betet Paulus. Er betet, dass Gott ihren bereits vorhandenen Glauben, ihre bereits vorhandenen Werke durch seinen Geist in Kraft vollendet. Auf die Ewigkeit ausrichtet, auf die Herrlichkeit ausrichtet. Und damit richtet Paulus den ganzen Fokus der Thessalonicher auf nichts Geringeres als den Himmel, als die Herrlichkeit, als die Perfektion. Paulus betet für die richtigen Dinge. Wofür betest du? O Herr, vollende das Werk des Glaubens in Kraft in uns. Wir kommen zum letzten Punkt. Es dauert nicht mehr lange. Warum Paulus betet? Und es ist bereits zweimal angeklungen, Vers 12. Damit der Name unseres Herrn verherrlicht werde. Das Ziel des Gebets ist nicht Paulus. Das Ziel des Gebets sind auch nicht die Thessalonicher. Das Ziel des Gebets ist Gott selbst. Er schießt dieses Gebet in eine Richtung. Und das Ziel ist die Verherrlichung Gottes. Das größte Ziel und das schönste Motiv. Wir sehen hier die Formulierung der Name des Herrn. Und das ist eine alttestamentliche Formulierung. Und das ist auch eine Randnotiz, die uns aber trotzdem beschäftigen sollte. Eine Formulierung, die wir häufig im Alten Testament finden und die ausschließlich für Jahwe selbst benutzt wurde. Und hier sehen wir die Formulierung der Name unseres Herrn Jesus. Mit anderen Worten, es steht außer Frage für Paulus, dass Jesus Gott selbst ist. Und das wird uns auch im nächsten Gebet von Paulus auch näher beschäftigen. Leute, und warum sage ich das? Theologie ist so wichtig für unser Gebet. Je mehr du weißt, je mehr Erkenntnis du über Gott hast, ich verspreche dir eine Sache, desto mehr wirst du beten. Desto mehr wird dein Gebet überfließen von Lobpreis und Dankbarkeit. Wachst in der Erkenntnis, Hoffnungskirche Jugend. Paulus betet, dass der Name unseres Herrn Jesus in den Thessalonichern verherrlicht wird. Der Name unseres Herrn und dieser Name umfasst alles, was er ist. Leute, und wir haben gesehen in der letzten Predigtserie das Wesen Gottes. Gott ist unendlich. Gott kann man nicht fassen. Aber wenn man Gott beschreiben will, dann sagt man einfach seinen Namen. Und dieser Name enthält alles, was er ist und was ihn ausmacht. Und Paulus sagt, damit der Name des Herrn in dir verherrlicht wird. In dir. Alles, was Gott ist, mit allen seinen Eigenschaften, soll in dir verherrlicht werden. Seine Geduld, seine Güte, seine Liebe, seine Freundlichkeit. Leute, warum betet Paulus? Warum schießt er dieses Gebet in diese ganz klare Richtung? Ich sage es warum. Wir alle haben es schon erlebt, dass Menschen diese Sätze sagen. Ich glaube nicht an den Gott der Bibel, weil Christen das und das getan haben. Ich bin kein Christ, denn ich kannte mal einen und der hat... Die Kirche hat der Welt so viel Leid zugefügt. Ich möchte nichts mit ihr zu tun haben. Paulus betet für die Verherrlichung des Namens Gottes in uns. Damit nicht unseretwegen Gottes Name verlästert wird. Heuchler haben dem Namen Gottes viel Schande zugefügt. Und auch die Bibel kennt diesen Zustand. Ihretwegen wird der Name des Herrn verlästert werden. Mögen wir würdig wandeln, Jugend. Mögen wir würdig wandeln. Dieses Gebet finden wir so häufig in der Bibel. Ich gebe euch ein weiteres Beispiel. Jeremia 14,7. Wenn unsere Sünden gegen uns aussagen, Herr, so handle um deines Namens willen gnädig an uns. Leute, Jesus sagte seinen Jüngern in Matthäus Kapitel 5, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lasst uns ein Leben führen, das würdig ist der Berufung, damit die Menschen sehen und den Vater im Himmel preisen. Wir kommen zum Schluss. Zum Schluss schließt Paulus das Gebet mit dem Satz: Nach deiner Gnade. Mit anderen Worten, er erinnert uns, die Thessalonicher, daran, dass das, wofür er betet, dass niemand von euch das verdient hat. Niemand von den Thessalonichern hat das verdient. Und wenn wir diese Dinge beten, so hat auch niemand von euch das verdient. Gott ist uns nichts schuldig. Und wenn wir um diese Dinge beten, dann erbeten wir das nach der Gnade Gottes, die er uns reichlich darreicht. Und jedes Mal, wenn das Wort Gnade fällt, müssen wir uns vor Augen führen, wir haben nichts verdient. Alles darüber hinaus, was Gott uns schenkt, alles über die Hölle hinaus, ist Gnade, sind Gnadengeschenke. Und zum Schluss möchte ich dich nochmal fragen, wofür betest du? Was macht dein Gebetsleben aus? Betest du für die richtigen Dinge? Wofür betest du für dich? Wofür betest du für andere? Wofür betest du für deine Nachbarn? Wofür betest du für deine Jugend? Wofür betest du für deine Gemeinde? Wofür betest du für deine Frau, für deinen Mann, für deine Freundin, für deinen Freund? Wofür betest du? Wir brauchen persönliche Reformation. Ja, lass uns beten. Und dann werden wir eine gemeinsame Zeit des Gebets haben. Jesus, wir danken dir für dein Gebet, das du uns gegeben hast. Und wie die Jünger wollen wir sagen, Herr, lehre uns beten. Und das wollen wir nicht als Floskel beten. Herr, möge es ein Herzensanliegen sein für uns. Lehre uns beten, Herr Jesus. Lehre uns beten. Du hast gebetet. Paulus hat gebetet. Alle deine Apostel haben gebetet. Wir schauen in die Kirchengeschichte. Jeder große Glaubensheld hat gebetet. Schauen wir auf Wesley, auf Whitfield, auf Polycarp, auf MacArthur. Überall sehen wir Männer des Gebets. Und dann schauen wir auf uns und wir sehen so oft kein Gebet. Herr Jesus, und wenn wir beten, dann auch noch selbstzentriert. Herr Jesus, ich bete darum, dass du uns reformierst. Dass du uns erneuerst, dass deine Anliegen unsere Anliegen sind und dass du jetzt die Zeit des Gebets segnest, die wir haben werden. Herr, und ich schließe mit dem Gebet von Paulus. Ich bete darum, Herr, dass du uns würdig machst unserer Berufung. Ich bete darum, dass du jedes Wohlgefallen an deiner Güte vollendest. Und ich bete darum, dass du das Werk des Glaubens in uns in Kraft vollendest. Und das erbeten wir nicht für uns, sondern das erbeten wir, damit dein Name verherrlicht wird. Damit wir in dir verherrlicht werden. Und das erbeten wir nach deiner Gnade, des Gottes, Herrn Jesus Christus. Amen. So Leute, ihr habt die drei Anliegen gehört. Würdigmachung, Erfüllung, Vollendung. Und wir wollen, wie ich schon gesagt habe, dem Gebet einen neuen Stellenwert geben. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir in den Gruppen, so wie ihr sitzt, einfach gemeinsam genau diese Anliegen beten. Und für den einen oder anderen mag das jetzt ein bisschen strange vorkommen, weil man für diese Anliegen noch nie gebetet hat. Aber ich darf euch trösten, Leute, es sind Anliegen, die dem Herrn wohlgefallen. Wer alleine sitzt, nimmt die Zeit für euch, betet alleine vor dem Herrn. Okay? dann lass uns das jetzt gemeinsam tun. Und lass uns auch Buße tun, wo wir nur uns selbst gesehen haben im Gebet. Lass uns Buße tun und den Herrn darum beten, dass er uns erneuert, dass er diese Anliegen in uns erfüllt. Lass uns das tun. Lieber Herr, wir danken dir für diese Zeit des Gebets. Du hast alle Gebete gehört. Herr, und deine Anliegen sollen unsere Anliegen werden. Deine Gebete sollen unsere Gebete werden. Herr, du siehst hier, Herr, eine Jugend, die hoffentlich so sein will, wie du es dir wünschst. Und demütig kommen wir vor deinen Thron und wollen dich einfach anflehen. Herr, mache du uns würdig. Herr, erfülle du uns und vollende du das Werk unseres Glaubens in uns. Wir können es nicht. Tu es um deines Namens willen. Nach deiner Gnade, Herr, wir haben es nicht verdient, aber wir dürfen darum bitten, weil du gnädig bist. In Jesu Namen. Amen.